Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Denken Sie an Europa, wenn ich da an die Frau Lagarde denke. Nicht alle Leute sind begeistert von ihr, aber fairerweise muss man ihr eins zugute halten. Jetzt, was Unabhängigkeit betrifft, da glaube ich, ist sie ein echtes Vorbild. Kein Mensch hat den Eindruck, dass sich die Frau Lagarde von irgendjemandem aus der Politik ins Stammbuch schreiben lässt, wie die Zinspolitik zu sein hat.
Wenn es um die Finanzierung wachsender Haushaltsdefizite und die Ankurbelung der Wirtschaft geht, plädieren Regierungen traditionell für niedrige Leitzinsen. Notenbanken sind bei ihrer Zinspolitik hingegen dem Ziel verpflichtet, für Preisstabilität zu sorgen und den langfristigen Wert des Geldes zu sichern. Ein Dilemma. In den USA ist diesbezüglich ein Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell ausgebrochen. Auf dem Spiel stehen nicht nur die Personalie des Federal Reserve-Vorsitzenden, sondern auch die Unabhängigkeit der 1913 gegründeten Institution und in der Folge die Stabilität der weltweiten Finanzmärkte. Im Pressepodcast wirft Jürgen Lukasser, Deputy Chief Investment Officer LGT Private Banking, einen Blick hinter die Kulissen der Fed.
Während weltweit Kriege und Handelskonflikte die Schlagzeilen beherrschen, spitzt sich in Washington gerade eine Fehde zwischen zwei mächtigen Männern zu, die globale Finanzwelt nachhaltig erschüttern könnte. Die Rede ist vom Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell. Worum es dabei geht und welche weitreichenden Auswirkungen ein möglicherweise frühzeitiger Führungswechsel an der Spitze der Federal Reserve haben kann, das wollen wir heute im Detail erörtern. Ich darf dazu im Presseturnstudio Jürgen Lukasser begrüßen, Deputy Chief Investment Officer LGT Europa. Herr Lukasser, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke.
Herr Lukasser, lassen Sie uns zu Beginn einen Blick hinter die Kulissen der US-Notenbank, also der Fed, werfen, die ja in ihrer heutigen Form Ende 1913 gegründet wurde. Können Sie uns ein bisschen die Struktur erklären, die einzelnen Institutionen, deren zentrale Aufgaben, damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie das Ganze funktioniert?
Sehr gern. Wie Sie schon richtig vorweggenommen haben, ist eigentlich die Struktur und die Institution geregelt im Federal Reserve Act aus dem Jahr 1913. Das ist schon ein bisschen ein betagteres Gesetz. Trotzdem steht dort drinnen, wie die Fed zu funktionieren hat und wie die grundsätzlichen Überlegungen dazu sind. Ganz wesentlich ist das Kernelement des amerikanischen Zentralbankensystems. Es besteht aus 12 regionalen Banken. Ist das Offenmarktkomitee, auf Englisch Federal Open Market Committee, FOMC. Und immer dann, wenn man hört, dass die Notenbank eine Pressekonferenz gibt, ist das der Sprecher vom FOMC, der dort die Ausführungen zum Besten gibt. Technisch gesehen ist es so, dass das FOMC besteht aus 7 Gouverneuren, 7 Zentralbankgouverneuren. Dann gibt es 5 weitere von den Regionalbanken. Einer davon ist immer fix gesetzt, das ist die New Yorker Zentralbank, weil sie einfach so wichtig ist. Und dann wechseln sich von den verbleibenden regionalen Zentralbankern die wählenden Stimmen ab. Es gibt hier 4 Stimmen, die besetzt werden können, die hier für die Zinspolitik mitstimmen dürfen. Es ist auch im Federal Reserve Act ist auch geregelt, was eigentlich die Ziele sind. Weil heute hat man den Eindruck, dass die Ziele ein bisschen beweglich sind. Dass nicht ganz klar ist, was die Zielsetzung der Fed selbst ist, aber im Gesetz steht drinnen Maximum Employment, das heißt maximale Auslastung der Arbeitsmärkte, Preisstabilität und langfristig moderate Zinssätze. Das sind die Ziele, die Fed im Auftrag des Gesetzgebers hat. Und was man aber fairerweise sagen muss, ist, die Ziele sind jetzt nicht super kompatibel. Das ist eigentlich ein eingebauter Zielkonflikt, ein Trilemma, würde ich sogar sagen. Deswegen, und da kommt jetzt der Eindruck her, dass die ein bisschen sich aussuchen können, wie sie die Ziele verfolgen, muss die Fed überlegen, welchem Ziel sie im Moment gerade die höchste Priorität einräumt. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist die Diskussion, ob Inflation die höchste Priorität hat oder ob es bereits schon der Arbeitsmarkt ist.
Auf diesen Zielkonflikt werden wir noch ganz genau eingehen und auch auf die Personalie Jerome Powell und wie sich das so verhält mit dem Herrn Donald Trump. Aber vorher noch ein weiterer Blick ein bisschen hinter die Kulissen der Fed, nämlich der Vorsitzende der Fed, also eben in unserem Fall der Herr Powell, der hat ja eigentlich in diesem von Ihnen angesprochenen Federal Open Market Committee formal nur eine Stimme, oder? Warum ist jetzt diese Personalie, warum ist der Vorsitz so bedeutend? Wo ist der faktische Einfluss?
Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Also ex lege, technisch gesehen hat er eine Stimme von 12. Aber als Vorsitzender des FOMC und auch der Fed hat er mehrere Einflussmöglichkeiten. Eine wichtige Einflussmöglichkeit ist, dass er für die Agenda verantwortlich ist. Also der Fed-Chairman regelt, welche wirtschaftlichen Themen auf die Agenda kommen und in welcher Art und Weise sie diskutiert werden. Das heißt, er gibt den Diskussionen einen Rahmen. Das ist eher eine interne Geschichte, aber da leitet er schon sozusagen die Meinung der Fed in gewisse Bahnen. Zweitens, Kommunikation und sozusagen Kommunikation mit den Märkten. Ganz wichtig, hat man auch gesehen, immer dann, wenn es Kommunikationsverwerfungen gibt, gibt es auch gleich Verwerfungen an den Märkten. Das heißt, dass hier mit Fingerspitzengefühl die Informationen an Märkte weitergegeben werden. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Hier ist der Fed-Chef gleichzeitig das Gesicht zum Markt und der legt auch fest, wie der Narrativ ist. Also insofern
der Konzernsprecher.
Der Konzernsprecher, wenn Sie so wollen, richtig. Aber es ist eine wichtige Aufgabe. Also hier gerade an den Finanzmärkten, die da oft nervös reagieren, wenn die Fed an gewissen Weichenstellungen arbeitet, da ist ganz wichtig, dass man hier die richtige Art und Weise der Kommunikation findet. Und deswegen ist es eine wichtige Rolle. Dann intern, bei internen Diskussionen ist es schon so, dass er gewissen Einfluss hat, weil sich die Leute eigentlich oft ein bisschen links oder ein bisschen rechts sozusagen von der Mitte positionieren. Es gibt dann Leute, die sagen, sie sehen Dinge ein bisschen liberaler oder ein bisschen strenger, aber der Fed-Chef legt dann eigentlich schon oft fest, wie er sieht und das ist dann die Mitte. Da gibt es dann, wo man sagt, okay, jetzt relativ gesehen zum Fed-Chef ist der ein bisschen liberaler, der würde die Zinsen schneller senken und der ist ein bisschen konservativer, ein Falke, wie man auch so schön in der ökonomischen Sprache sagt, der würde eher für dafür stehen, dass die Zinsen länger beibehalten werden. Das zum Beispiel, die Festlegung der Mitte hier ist ein wesentlicher Faktor. Und was man nicht vergessen darf, er ist ja auch der Vorsitzende der Gouverneure. Und es gibt 7 Gouverneure, es sind 7 Stimmen, da hat er schon einmal eigentlich, wenn das ein eingespieltes Team ist, haben die schon mal eine gute Einflussmöglichkeit auf das Gesamtstimmverhalten.
Es ist ja auch so, dass in der Öffentlichkeit eigentlich nur, also der Jerome Powell bekannt ist. Also man kennt ja die anderen Namen nur, wenn man eingeweiht ist oder sich mit der Materie wirklich beschäftigt. Das heißt, diese Rollen, die Sie angesprochen haben, die er hat und die Bedeutung, die ihm zukommt und die Einflussnahme, die wird auch von außen so anerkannt, also sowohl von der Bevölkerung, soweit sie damit davon betroffen ist, als auch von den Märkten. Ist das so?
Ja, absolut.
Wenn Powell etwas sagt, also dann reagieren die Märkte?
Das ist so. Also das ist schon immer wieder mal so, dass es zu gewissen ausgewählten Themen auch ein regionaler Notenbanker etwas sagt. Aber was die Notenbank sicher nicht will, ist, dass hier eine öffentliche Diskussion eintritt und man sagt, der Vorsitzende sieht so und dann einer von der regionalen Notenbanker sitzt diametral anders. Eigentlich ist die Idee schon so, dass die mit einer Stimme sprechen, damit hier sozusagen möglichst wenig unnötige Verwirrung oder vielleicht auch Komplikationen an den Märkten ausgelöst werden.
Dann kommen wir gleich auf den eingangs erwähnten Konflikt zurück zwischen dem US-Präsidenten und dem Vorsitzenden der Fed, der ja, wie Sie jetzt eindrücklich erklärt haben, einfach dem eine große Macht zukommt. Im Grunde geht es ja darum, dass Regierungen traditionell niedrige Zinsen bevorzugen, um die Finanzierung von ihren Haushaltsdefiziten sicherzustellen. Schönes Thema gerade, Haushaltsdefizit in den USA. Ja. Oder um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, da gibt es ja genug historische Beispiele. Und die Notenbanken sind auf der anderen Seite verpflichtet, Preisstabilität dafür zu sorgen und den langfristigen Wert des Geldes zu sichern. Mhm. Das ist ja quasi der Streit zwischen diesen beiden Funktionen, ist ja institutionell vorprogrammiert, oder? Die wollen einfach was anderes, was übrigens ja auch schon passiert ist. Also es gibt ja historische Parallelen. Vielleicht können Sie uns da was erzählen von Richard Nixon oder Lyndon B. Johnson. Also Trump ist ja nicht der Erste, der sich mit der Notenbank anlegt.
Nein, da gibt es eine lange Tradition und der Richard Nixon ist einer der besonders vorstechenden Beispiele, weil es da wirklich fast schon bis zu Handgreiflichkeiten, glaube ich, gegeben hat mit seinem Notenbankchef, weil es natürlich auch wiederum um die Höhe der Zinsen gegangen ist. Und die Notenbank, die Unabhängigkeit der Notenbank hat einen guten Grund, weil sie, wie Sie richtig gesagt haben, die Ziele der Regierung und die Ziele der Notenbank und die Notenbankziele sind festgeschrieben im Gesetz, wie wir schon gesagt haben, die da sind Vollbeschäftigung, wenn möglich, Preisstabilität und langfristig moderate Zinsen. Das ist nicht unbedingt das, was die Regierung möchte. Die Regierung möchte die Zinsen möglichst tief haben und gleichzeitig Vollbeschäftigung haben und auch stabile Preise. Und das geht aber nicht. Und insofern ist das Mandat der Notenbank hier mit dem eingebauten Zielkonflikt auf Langfristigkeit ausgelegt und aber auch auf Unabhängigkeit, dass sie selbst entscheiden können, wie hier vorzugehen ist. Und immer dann, wenn die Notenbank, die Unabhängigkeit der Notenbank schwer, und das ist, glaube ich, jetzt schon der Fall, dass man das hier die Rufe von der Seitenlinie durch den Präsidenten besonders intensiv verfolgen, das hilft jetzt natürlich nicht, sozusagen die Unabhängigkeit der Notenbank zu unterstützen. Warum reiten wir so auf der Unabhängigkeit der Notenbank rum? Das ist natürlich für den Dollar als Fiat-Währung, sprich als eine Währung, wo vor allem der Investor sich auf die Institutionen und auf die Prozesse, auf die Regeln, auf die Checks and Balances, wie man neudeutsch sagt, sich verlässt. Das ist schon wichtig. Und immer dann, wenn man merkt, da wird ganz massiv von der Politik Einfluss genommen, ist das natürlich suboptimal für diesen institutionellen Setup. Deswegen spricht man im Moment auch davon, dass wir eine institutionelle Erosion erleben. Und das hilft natürlich weder dem Dollar noch den US-Staatsanleihen.
Ich finde, das haben Sie euphemistisch gesagt mit dem Ruf von der Seitenlinie. Es war eher der Hauptschiedsrichter, der Herr Trump, der da reingerufen hat. Der bezeichnet Powell gerne als Mr. Too Late, was ich persönlich ganz amüsant finde. Ja. Vielleicht erklären Sie uns auch, was er damit meint. Oder auch als Major Loser, wenn er ein bisschen schlechter gelaunt ist. Worin liegt Ihrer Meinung nach die besondere aktuelle Pikanterie zwischen Trump und Powell? Der ja übrigens, also Trump hat ja Powell 2017 selbst ernannt zum Vorsitzenden der Fed. Warum kracht hier jetzt dermaßen? Will da jemand ablenken möglicherweise oder hat es wirklich ganz konkrete Hintergründe? Stichwort Wirtschaftswachstum, Zinspolitik.
Also ich denke, es hat wirklich handfeste ökonomische Hintergründe, die es hier gibt.
Also gerechtfertigte sozusagen.
Gerechtfertigt, also es gibt hier unterschiedliche Sichtweisen, wie der Plan ablaufen soll. Donald Trump, ganz klar, hat ja versucht, die globalen Ungleichgewichte, die es absolut gibt, also die kann man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Er hat sich für die Implementierung einer Zollpolitik entschieden. Und die endgültige Rechnung für die Zölle, die in Amerika eingeführt werden, wird am Ende des Tages der Konsument bezahlen, dadurch, dass die Preise steigen. Das treibt Inflation an. Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wie nachhaltig ist diese Inflation? Ist das jetzt nur eine Spitze, die wir jetzt gerade mal sehen, die sich dann von allein wieder beruhigt, weil es einen Basiseffekt gibt? Oder leben wir einfach in einem Umfeld, wo Preise ansteigen? Und da stellt sich dann die Frage, wie viel Spielraum hat die Notenbank? Bis jetzt, also bis eigentlich zum letzten Wochenende im August, wo traditionell das Offsite der Notenbank in Jackson Hole stattfindet, war die Sichtweise der Notenbank einfach in den Vereinigten Staaten. Das aktuelle Inflationsniveau ist zu hoch. Zinssenkungen gehen sich einfach nicht aus. Es ist kein Spielraum dafür vorhanden. Jetzt ist es aber so, dass der Arbeitsmarkt beginnt zu schwächeln, dass man sieht, dass die Mitarbeiter reihenweise gefeuert werden, aber die Anzahl der neu geschaffenen Stellen, das ist schon wirklich nicht stark beieinander. Das ist kein Zeichen einer gesunden Wirtschaft, die unter Volldampf steht, muss man fairerweise sagen, schwächelt. Und insofern hat selbst der Jay Powell die Tür aufgemacht und gesagt, okay, eine Zinssenkung könnte wohl angemessen sein, dass man hier den Arbeitsmarkt ein bisschen unterstützt. Aber im Prinzip ist es so, der Jay Powell hat bis ins letzte Augustwochenende gesagt, Achtung, Preisstabilität hat Priorität, deswegen können die Zinsen nicht runter. Und der Donald Trump hat gewusst, dass die Inflation hoch ist, weil er die Zölle eingeführt hat und hat gesagt, trotzdem ist das Wirtschaftswachstum wichtig, weil das laufende Jahr kein gutes Wirtschaftswachstum hat. Die Konjunktur hat eine Delle. Warum? Weil natürlich durch die Zölle ganz viel Unsicherheit geschaffen worden ist. Unsicherheit bei den Unternehmen. Investitionen sind weit hinter dem zurückgeblieben, was theoretisch möglich oder potenziell möglich gewesen wäre. Und jetzt auch beim Konsum, muss man sagen, schwächelt ein bisschen jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Wir gehen davon aus, dass wenn wir wirklich jetzt ein, zwei Zinssenkungen sehen, dass das ein bisschen Belebung wiederbringen kann, so dass das Wachstum jetzt nur eine Delle hat. Wir würden davon ausgehen, dass Wirtschaftswachstum in den USA 2025 irgendwo bei 1,3% zu liegen kommt. Das ist die Hälfte vom Potenzial. Das ist jetzt keine Superzahl, aber es ist auch keine Rezession, fairerweise.
Das heißt, Herr Powell hat schon ein Zugeständnis gemacht. War es ein Zugeständnis oder war es tatsächlich eine Reaktion auf den Markt aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es war eine Reaktion auf die Daten, die veröffentlicht worden sind. Und die Schwäche am Arbeitsmarkt, würde ich sagen, sieht man wirklich erst in den letzten Wochen. Da wird das jetzt schon vehementer und man sieht, da ist vielleicht eine Aktion erforderlich.
Dann kommen wir mal ganz konkret auf die Personalie Powell zu sprechen, weil ob ihm das jetzt den Job sozusagen rettet oder nicht, dass er ein bisschen in die Richtung geht, der gesenkten Zinsen, wie sich die Regierung wünschen würde. Also seine Amtszeit läuft noch bis 15. Mai 2026.
Jawohl.
Dem Gouverneursrat, den sie angesprochen hat, dem gehört er übrigens noch bis zum 31. Jänner 2028 an. Ob er darin verbleibt oder nicht, das werden sie uns erklären, da die üblichen Machenschaften sind. Ja. Wie wahrscheinlich, um es direkt zu fragen, ist jetzt aus Ihrer Sicht ein frühzeitiger Rücktritt von Powell, den Trump eigentlich in den letzten Monaten sehr unverhohlen anvisiert hat?
Naja, das ist, also es ist richtig. Also wir haben darüber nachgedacht,
was. Weil er will ja nicht weichen.
Der Herr Powell will auch nicht weichen.
Und das Supreme Court hat klargestellt, dass ein FED-Vorsitzender nur unter sehr engen Bedingungen abgelöst werden kann. Also so einfach ist es ja nicht. Vielleicht erklären Sie uns da ein bisschen auch die Hintergründe.
Also auch das ist festgelegt in dem Federal Reserve Act aus dem Jahr 1913. Hier ist ganz klar festgelegt, dass der FED-Chef nicht abgelöst werden kann, wenn er einfach nur anderer Meinung ist, wie der Präsident es ist. Also hier ist eigentlich...
Das reicht nicht
und das ist eine
und
der...
Das ist gut so.
Eine der Fundamente der Unabhängigkeit der Notenbank. Also das hier ist klar, der kann unabhängig entscheiden. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn er wirklich grob fahrlässig seine Pflichten verletzen würde. Und das hat man versucht, dass man ihm anhängt, dass er bei...
Aus einem wirklich guten Grund,
eine Pflichtverletzung aus einem wesentlichen Grund, das heißt, das hat ganz viel mit grober Fahrlässigkeit zu tun, dann könnte man hier ein Verfahren starten. Das hat in der Vergangenheit, meines Wissens nach, hat das noch nie stattgefunden. Und diesmal hat man probiert, das über ein Immobilienprojekt zu lösen, wo sich herausgestellt hat, die Rechnung war nicht ganz richtig und die Pläne waren auch nicht die richtigen. Also das wird nicht kommen. Wir hätten eingeschätzt, maximal die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert ist, liegt unter 10%. Aus unserer Sicht 75% oder mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ganz normal einfach seine Amtsperiode zu Ende führt, bis in den Mai. Und übliche Vorgangsweise ist aber, sobald es einen neuen FED-Chef gibt, dass der alte, der könnte dann noch bis, wie Sie gesagt haben,
31. Jänner 28,
so lange Gouverneur bleiben. Ja. Normalerweise ist es der Hausbrauch in der FED, dass er trotzdem zurücktritt. Warum? Weil man einfach die Staffel wirklich weitergibt und wenn der alte FED-Chef Gouverneur bleiben würde, würde das vielleicht sowas wie ein Schattenkabinett entwickeln. Das ist für die, gerade in einem Moment oder in einer Situation, wo wir institutionelle Erosion sehen, nicht hilfreich. Das hilft niemandem. Also insofern, das ist eigentlich unsere wahrscheinlichste Einschätzung. Der Paul bleibt bis in den Mai, dann gibt's einen neuen und dann tritt er auch zurück. Geht auf eine Uni, schreibt ein Buch, gibt Vorträge, verdient einen Haufen Geld dabei und wird nicht zweimal in der Woche in die Mangel genommen vom Präsidenten.
Jetzt unabhängig davon, ob ihm das gelingt bis zum Mai 2026 oder ob es doch vorzeitig zu einer Ablöse kommt, die Frage ist, wer wird sein Nachfolger und was hat das für Konsequenzen? Da gibt es ja eine Reihe von Kandidaten, teilweise auch vom Donald Trump selber ins Spiel gebracht, teilweise von der Öffentlichkeit, von den Märkten, wie auch immer. Haben Sie da eine Shortlist für uns?
Ja, wir haben ein bisschen nachgedacht und es gibt auch eine, die der Donald Trump schon immer wieder mal angedeutet hat. Aber ich würde vorher vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen wollen, wie ist eigentlich der Ablauf und der Prozess, wenn ein neuer Kandidat gesucht und dann auch letzten Endes bestellt wird. Also der erste Prozessschritt ist eigentlich, dass eine Kandidatenliste erstellt wird, eine Shortlist. Und die offizielle Shortlist ist noch nicht da, aber der Donald Trump hat schon drei Namen genannt, die für ihn da relevant sind und auf die gehen wir dann noch ein. Aber das ist die Aufgabe vom Weißen Haus und im konkreten Fall wäre es eigentlich der Finanzminister, der diese Shortlist zusammenstellt. Das wäre das Scott Bessent jetzt in dem Fall. Und wir gehen davon aus, September, Oktober wird es wohl eine offizielle Shortlist geben. Dann ist es so, im nächsten Schritt muss dann der US-Präsident wirklich einen Kandidaten draus aussuchen und den nominieren. Warum? Weil nämlich es nachher dann ein Hearing gibt im Senat, und zwar im Banking Committee vom Senat, wo nochmal abgeklopft wird, ob der Mann oder die Frau, die da vorgeschlagen worden ist, fachlich wie persönlich in der Lage ist, dieses Amt zu führen. Also das ist die Sicherheitskontrolle, dass nicht ein Günstling einfach dort eingesetzt wird, der jetzt fachlich nicht in der Lage wäre, diese Aufgabe zu lösen.
Das checkt der Senat ab.
Das checkt das Banking Committee.
Das Banking Committee.
Ja. Hat es da schon immer wieder mal kritische Fragen gegeben? Ja, das hat es schon immer wieder mal gegeben. Also da muss man, also die haben machen ihren Job. Warum kann der Donald Trump nicht einfach die komplette Shortlist dorthin schicken? Das ist witzigerweise aber nicht im Federal Reserve Act geregelt, sondern das ist in der amerikanischen Bundesverfassung im Appointment Clause, das ist der Artikel 2. Da steht drinnen, dass der Senat gerne in den Fachausschüssen sozusagen der Regierung mit Rat und Tat, Advice steht drinnen, zur Hilfe steht, aber nur bitte für ganz konkrete Kandidaten, nicht für eine ganze Liste. Also es wäre jetzt nicht möglich, dass er eine Liste mit 20 Namen abgibt und sagt, bitte macht einmal ein Ranking. Das ist offensichtlich ein Kapazitätsproblem auch für den Senat. Aber den Kandidaten, den er vorschlägt, den klopfen die ab. Das ist auch ein öffentliches Hearing, das heißt, das kann man auch nachverfolgen. Und dann, wenn das Banking Committee grünes Licht gibt und sagt, okay, das ist aus unserer Sicht in Ordnung, erfüllt alle Voraussetzungen, dann geht's in den Senat. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Sie haben 53 Sitze von 100. Das heißt, es würde, also wenn alle brav so abstimmen, wie sich es der Donald Trump vorstellt, geht sich's aus. Wenn es keine Swing Votes gibt. Das gibt's zwar immer wieder mal, aber da muss man sich halt überraschen lassen. Aber jetzt einmal rein technisch gesehen, wenn der Kandidat des Banking Committee passiert, wird der Senat abstimmen und wird den mit einer einfachen Mehrheit wählen. Und wenn er mit einer einfachen Mehrheit gewählt worden ist, liegt es dann an der Federal Reserve, die Inauguration durchzuführen und den Kandidaten dann auch wirklich zu bestellen. Das Ganze wird dann als Mandat mit vierjähriger Laufzeit festgelegt.
Sie haben uns jetzt versprochen, dass Sie sich eine Shortlist überlegt haben. Das heißt, welche Personen stehen da ganz oben bei Ihnen?
Also, ich habe ein Ranking gemacht, wenn ich glaube, wer gute Chancen hat.
Wir werden das überprüfen im Mai, spätestens.
Müssen wir, ja. Also, meiner Meinung nach, sehr gute Chancen, glaube ich, hat der Christopher Waller. Christopher Waller würde ich jetzt eigentlich beschreiben als Pragmatiker, aber sicherlich ein Insider. Der Christopher Waller ist jetzt schon Fed Governor, war aber früher zum Beispiel der Research Director von der St. Louis Fed, also der hat schon eine gute Reputation. Was der natürlich in der letzten, also jetzt sein ökonomischer View ist, dass er sagt, gut, die Inflation, die wir jetzt heute sehen, hat temporären Charakter, hat damit zu tun, dass wir Zölle eingeführt haben. Aufgrund des Basiseffektes wird es aber über die nächsten Monate wieder aus den Inflationsraten rauskommen. Das heißt, der Preisdruck lässt automatisch nach. Wir sollten uns, damit wir das ökonomische Momentum nicht verlieren, eigentlich auf den Arbeitsmarkt konzentrieren. Passt super zu dem, was sich der Donald Trump wünscht. Also in der Hinsicht würde das gut passen. Aber wofür er auch steht, ist, dass er gesagt hat, die Unabhängigkeit der Notenbank ist, das darf man nicht sozusagen angehen. Das ist ein wichtiger Faktor, ein Fundament des Funktionierens des amerikanischen monetären Systems. Und insofern wäre das etwas, was die Märkte, glaube ich, da wir doch institutionelle Erosion haben, sehr wohlwollend aufnehmen würden, dass man sagt, okay, da sitzt jetzt jemand, der schon weiß, Unabhängigkeit ist wichtig, der versucht, datengetrieben Entscheidungen zu treffen, aber von seinem Charakter her ist er ein bisschen eine Taube. Taube heißt, er steht für tiefere Zinsen. Und das ist eigentlich das, was der Donald Trump sich wünschen würde. Es gibt einen zweiten, also es gibt noch zwei andere Kandidaten, sind jetzt die beiden Kevins. Der eine Kevin ist der Kevin Hassett, der die besseren Chancen hat. Der Kevin Hassett, während der Christopher Waller, habe ich gesagt, ist ein Pragmatiker, ein Insider. Das ist eher ein bisschen politischer Aktivist, würde ich ihn charakterisieren. Ja. Der hat auch einen guten akademischen Hintergrund, ist der Direktor vom National Economic Council, das heißt, er ist ein vom Inner Circle von Donald Trump eigentlich. Er ist aber sicherlich wesentlich kontroversieller, würde für ziemlich radikale Zinssenkungen stehen, sagt, okay, Inflation, das ist jetzt ein kurzfristiges Phänomen, langfristig zielt nur das Wachstum. Klingt ein bisschen, als ob es der Donald Trump geschrieben hätte.
Ich wollte gerade sagen, da bekommt er lauten Applaus, oder?
Absolut. Trump. Absolut. Also das wäre wirklich, ich glaube, so das perfekte Match, jetzt, wenn es um den Inhalt geht. Aber was man auch sagen muss, ist, er hat eigentlich kritisiert, das Fachwort dafür ist Mission Creep. Mission Creep bedeutet, dass die Notenbank ihr Mandat ohne jemanden zu fragen ausgeweitet hat. Deswegen Mission Creep. Das heißt zum Beispiel ganz stark in Richtung Regulation, in Richtung von Überwachung von Finanzinstitutionen, in Richtung der Analyse von Klimarisiken. An sich gescheite Dinge, aber er sagt, das ist nicht, steht nicht im Gesetz drinnen. Fairerweise steht im Gesetz wirklich nicht drinnen. Und er würde sagen, man muss die Fed reformieren und da wird halt jeder nervös. Man muss die Fed reformieren, weil das klingt jetzt vielleicht danach, als ob die Unabhängigkeit ein bisschen aufgeweicht wird. Deswegen hat, also sozusagen inhaltlich, wäre das genau, wäre das der Traumpartner vom Donald Trump mit der Möglichkeit, dass die Finanzmärkte würden das nicht gut auffassen und insofern die Volatilitäten, Verwerfungen, die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen, Verwerfungen steigt da viel stärker an, als es beim Christopher Waller wäre. Dritter Kandidat ist der Kevin Walsh. Der Kevin Walsh ist Technokrat, würde ich sagen. Also der ist jetzt nicht kein politischer Aktivist, kein pragmatischer Insider, sondern ein Technokrat, der einfach modell- und zahlengetriebene Entscheidungen trifft. Der ist aber ein richtiger Falke. Falke bedeutet, der steht eigentlich dafür, dass die Zinsen so lange oben bleiben, bis das Inflationsthema gegessen ist. Und das wäre eigentlich eine Fortsetzung von der Diskussion, die der Donald Trump jetzt mit dem Jay Powell hat. Deswegen, das würde zwar von den Märkten akzeptiert werden, aber von Donald Trump, glaube ich, würde das nicht akzeptiert werden. Insofern denken wir, dass der eigentlich die schlechtesten Karten hat. Deswegen nur an dritter Position. Ursprünglich ist auch der Scott Bessent mal genannt worden, der hat aber selber gesagt, das interessiert ihn nicht. Und das ist auch gut so, weil der schaut eigentlich im Finanzministerium drauf, dass, ich glaube, er ist einer der wenigen, der wirklich gute Einschätzungen zu den Finanzmärkten hat und der dem Donald Trump dann schon auch immer wieder sagt, wann es genug ist und wann er vielleicht ein bisschen vom Gas gehen sollte.
Die besonders spannende Frage ist ja, wie jetzt, je nachdem, wer es dann wird, die Finanzmärkte auf diese Situation reagieren. Das heißt, die verschiedenen Assetklassen, worauf muss man achten? Droht im Worst Case eine globale Finanzkrise, wenn das Thema Inflation nicht in den Griff bekommen wird? Wie sind da die Zusammenhänge? Was ist Ihre Prognose für die Zukunft?
Also Prognosen sind natürlich immer schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen, weiß man seit Markt wen. Wir haben trotzdem mal versucht, basierend auf dem, wie der ökonomische View von den verschiedenen Kandidaten ist, ein bisschen einzuschätzen, welche Anlageklassen könnten, es sind langfristige Weichenstellungen. Welche Anlageklassen könnten langfristig ein bisschen Rückenwind bekommen und für welche Anlageklassen wäre es wohl ein bisschen schwieriger? Wenn man an den Christopher Waller denkt, der dafür steht, dass die Zinsen gesenkt werden, aber der sozusagen der Pragmatiker ist, der sich die Daten anschaut und dann datenbasiert handelt, klingt das schon so, als ob das die Aktienmärkte gar nicht so schlecht finden würden. Tiefere Zinsen heißt, dass die Konjunktur ein bisschen einen Rückenwind bekommt. Wir haben im Moment eine Phase, wo die Bewertungen an den Aktienmärkten relativ hoch sind. Das heißt, was wir brauchen, sind Earnings, damit sozusagen die Bewertungen wieder auf ein vernünftiges Maß kommen. Insofern wäre das, glaube ich, eine ganz gute Neuigkeit für Aktienmärkte. Die würden das gar nicht schlecht finden. Wenn wir an den US-Dollar denken, würde natürlich die Zinsdifferenz zum Euro deutlich sinken. Und das würde natürlich jetzt den US-Dollar nicht wirklich Rückenwind geben, sondern das würde wirklich Gegenwind bedeuten. US-Dollar hat jetzt sozusagen eine erhöhte Risikoprämie eingepreist. Und das, was ihn jetzt sozusagen dort gehalten hat, wo er ist, war natürlich, dass die Zinsdifferenz groß ist. Die Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollarraum ist massiv und ist natürlich schon ein gutes Argument dafür, dass der Dollar sozusagen einen guten Intrinsic Value hat, aber die institutionelle Erosion hat einfach eine Risikoprämie gefordert und das ist ein bisschen auch Sentiment, der da angeschlagen ist. Wer von tieferen Zinsen absolut profitieren könnte, ist, obwohl Gold gelaufen ist wie die Kanone, Gold ist normalerweise, laut Lehrbuch, steht auf Seite 3 im Lehrbuch über Gold, wenn die Zinsen hoch sind, ist der Makel, dass Gold keine Zinsen bezahlt, hoch und wenn die Zinsen tief sind, ist der Makel, dass Gold keine Zinsen bezahlt, klein und der Makel wird kleiner. Also das könnte auch noch einmal ein bisschen Rückenwind geben. Und beim Kevin Hassett, das ist jetzt die Nummer 2 auf unserer Liste, der würde wahrscheinlich...
Das ist der Günstling, wenn man das so sagen darf.
Das ist der perfekte Match für einen Donald Trump wäre. Das würden die Aktienmärkte wahrscheinlich langfristig auch gar nicht schlecht finden. Aber das würde natürlich für die US-Staatsanleihen Gegenwind bedeuten, nicht? Also wenn der wirklich sagt, okay, Inflation, das ist jetzt für mich kein großes Thema, dieses Ziel, das auch im Gesetz festgelegt ist, das gewichte ich einfach strukturell schwächer, weil ich finde, dass das Wachstum einfach nur zählt. Das ist keine gute Neuigkeit für ein nominales Investment. Und beim US Treasury haben sie nominale Zinsen und wenn die Inflation hoch ist, sind die realen Zinsen halt klein, weil sie relativ viel von der Inflation weggefressen kriegen. Das würde wahrscheinlich keine gute Neuigkeit sein, auch wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, okay, institutionelle Erosion, das hilft jetzt dann nicht, vielleicht braucht es dann noch ein bisschen eine höhere Risikoprämie, könnten die langfristigen Zinsen nochmal anziehen. Dem Dollar jetzt auch nicht helfen, Gold jetzt total gut finden, inflationsgeschützte Anleihen könnten das in Amerika, aber vielleicht, wenn man sagt, der klassische Staatsanleihe würde nicht davon profitieren, aber inflationsgeschützte Anleihe würde ein bisschen an den Rücken mitkriegen.
Wir haben noch im Spiel den Technokraten.
Kevin Walsh ist eigentlich, wenn man so will, die andere Seite der Medaille. Der würde ja dafür stehen, dass die Zinsen eher länger oben bleiben. Deswegen Aktien würden ein bisschen Gegenwind kriegen, muss man fairerweise sagen. Dann die Staatsanleihen würden's gut finden, weil man sagt, okay, Inflation, das Hauptbedrohungsszenario für die Staatsanleihen würde da massiv adressiert werden. Gold wird wahrscheinlich nicht so stark davon profitieren können, einfach weil die Zinsen hoch sind. Aber es ist fairerweise, muss man sagen, wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo die Zinsen hoch waren und das Gold aus anderen Gründen gestiegen ist, einfach weil die Zentralbanken quer über den Planeten ihre Bestände massiv aufgestockt haben. Also das würde jetzt deswegen nicht notwendigerweise heißen, dass sozusagen die Goldrallye komplett abreißen muss. Aber jetzt Rückenwind würden jetzt höhere Zinsen fairerweise oder hohe Zinsen jetzt auch anbringen.
Wenn man einen Blick in die Geschichte ein bisschen wirft, gibt es eine hohe Anzahl an empirischen Studien, die belegen, dass Länder mit unabhängigen Notenbanken tendenziell niedrigere und stabilere Inflationsraten haben.
Ja.
Ohne beim Wachstum zurückzufallen. Also das wäre sozusagen ein Argument dafür, dass man für die Politik von Powell, dass man auf die langfristige Werthaltigkeit von Geld achtet und dass die Notenbank unabhängig bleibt. Das ist sehr bedeutend. Mhm. Welche Konsequenzen auf die Finanzmärkte es haben kann, sieht man auch in anderen Ländern. Ich erinnere vielleicht an die Türkei, wo der Präsident, ähnlich wie Trump sich das wahrscheinlich vorstellt, sehr eigenmächtig eingegriffen hat und die Folgen waren dramatisch.
Ja.
Also Inflation um bis zu 80%, dann wurden die Zinsen, glaube ich, auf bis zu 50% angehoben, aber viel zu spät, also eine Katastrophe. Deswegen nochmal die abschließende Frage, was ist denn das Worst-Case-Szenario aus dieser ganzen Problematik? Also wenn sozusagen die Unabhängigkeit der Fed in Gefahr gerät oder tatsächlich abgeschafft wird, wenn sich Trump auf ganzer Linie durchsetzt, wenn der Günstling, sein Günstling sozusagen, das Perfect Match an die Macht kommt. Nochmal bitte Ihr Blick darauf, was passiert denn da? Worauf muss man sich einstellen, muss man sich vor etwas fürchten?
Naja, also ich glaube, das Inflationsthema natürlich, das drückendste Thema ist. Also das ist etwas, was jetzt den Staat selber vielleicht gar nicht so stört, weil natürlich Staatsschulden durch höhere Inflationsrate real weniger wert sind. Das ist etwas, was vielleicht ein Kalkül ist. Für den Konsumenten, ja, ist es natürlich, das ist, da geht es um die Lebenshaltungskosten. Und ich glaube, jeder in Österreich kennt das Thema, dass die Lebenshaltungskosten seit 2022 deutlich angestiegen sind. Und wenn die Notenbank, die Inflationsrate, wenn das außer Kontrolle geraten würde, oder zum Beispiel die Notenbank jetzt die Zinsen senkt und die Inflation kommt nicht wie unterstellt zurück, sondern steigt weiter an, dann hätten wir genau den Effekt, den wir in der Türkei gesehen haben, Policy Error. Und ein Policy Error hat es in den 70er Jahren auch bei der Notenbank gegeben. 1973 war es genau der gleiche Fall. Dort sind die Zinsen zu früh gesenkt worden, weil es den Yom Kippur-Krieg gegeben hat. Man dachte, okay, das wird sozusagen kostet dem Weltwirtschaftswachstum an Momentum. Hat man die Zinsen kurzfristig gesenkt. Dann kam der Einsatz des Ölpreises als Waffe und die Inflationsraten sind durch die Decke gegangen. Und es hat eigentlich das gesamte Jahrzehnt gebraucht, um das wieder in den Griff zu kriegen. Das ist das Problem. Und insofern glaube ich, dass das nicht außer Acht gelassen werden soll, weil das natürlich schon mittelfristige Konsequenzen hat, wohingegen die Legislaturperiode von dem Präsidenten sind 4 Jahre. Der möchte in 4 Jahren ins Buch der Rekorde kommen oder wenigstens den Nobelpreis kriegen. Und ob das jetzt über 10, 12 Jahre stabil ist, das weiß ich nicht, ob das jetzt in seinem Zielsystem wirklich ganz oben steht. Und insofern, auch aus dieser Fristigkeit her, glaube ich, gibt es unterschiedliche Interessen. Und die Unabhängigkeit der Notenbank ist das Mittel, um diese Unabhängigkeit der Interessen oder die Unterschiede in den Interessen auszubalancieren. Aber denken Sie an Europa, wenn ich da an die Frau Lagarde denke. Nicht alle Leute sind begeistert von ihr, aber fairerweise muss man ihr eins zugute halten. Jetzt, was Unabhängigkeit betrifft, da glaube ich, ist sie ein echtes Vorbild. Kein Mensch hat den Eindruck, dass sich die Frau Lagarde von irgendjemandem aus der Politik ins Stammbuch schreiben lässt, wie die Zinspolitik zu sein hat.
Sie haben es ja deutlich gemacht, dass es um ein Ringen zwischen Politik und Geldpolitik geht, in diesem konkreten Konflikt und ganz generell zwischen Regierungen und Notenbanken. Sie haben jetzt zuletzt auch klar gemacht, dass die Erhaltung der Unabhängigkeit für die Finanzmärkte, aber auch für die Bürger von großer Bedeutung ist, dass die institutionelle Erosion, die Sie angesprochen haben, dass man der ein bisschen Einhalt gebieten kann, wenn man diese Unabhängigkeit wahrt.
Ja.
Es war sehr spannend, Einblicke zu bekommen in die mögliche Nachfolge, wo Sie unterscheiden zwischen Pragmatiker, Perfect Match mit Trump und reiner Technokrat sozusagen. Wer es dann wird, werden wir sehen.
Ja, ich bin auch schon gespannt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Danke, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war der Pressepodcast zum Thema Trumps Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Gefahr im Verzug? Vielen Dank fürs Zuhören.